Mein Name ist Simon Reifer und ich darf mit dir heute ein Interview machen. Das weiss ich erst seit gestern Abend. Aber das wird wohl gut klappen, hoffe ich. Ja, wenn man das Thema Menschenhandel sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt, dann kreuzt man automatisch früher oder später über deinen Namen. Und das freut uns enorm, dass du hier bist, Tabea Oppliger, und dass du die Reise nach Langenthal gemacht hast. Herzlich willkommen, herzlichen Applaus an Tabea. Dass
sie da ist. Danke vielmals.
Tabea, du bist das Reisen offenbar gewohnt. Weltweit bist du unterwegs. Wir werden noch einiges hören heute. Du bist erst aus Tel Aviv gekommen, also aus dem Kriegsgebiet sozusagen. Du bist dort auch noch gestrandet gewesen und wir haben noch gebangt und gebetet, dass du dann wirklich kannst hier sein heute. Jetzt meine Frage an dich, bist du aus deiner Heimat oder in deine Heimat gekommen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich sage immer, im Moment leben wir in Steffisburg Thun, aber mein Herz ist in Israel. Ja, genau, darum ist es schwierig zu sagen, wo bin ich daheim. Ich würde sagen, dort ist man daheim, wo die Leute einen kennen, wo man wirklich auf der Strasse rauslaufen und jeder zweite Schritt sagt irgendjemand, hey, hoi, wie geht's? Und nicht mehr, also wirklich mit Namen. Und das ist mittlerweile Tel Aviv für mich geworden, ob schon so eine Grossstadt ist. Wir haben in einem Quartier gelebt. Also es gibt ganz viele verschiedene Quartiere in dieser Stadt innen und in dem Quartier, wo wir gelebt haben, dort kennt man mich bei Namen und auch, was wir gemacht haben, weil wir sind Exoten gewesen. Was machen nicht Juden, nicht Israeli in Tel Aviv?
Spannend, ja. Unser Flyer sagt ja so, PNG Langstrasse Israel, also offenbar hast du noch mehr daheim. Das geht uns so, ich bin auch ein Missionarskind sozusagen. Du bist ja in Papua-Neuguinea aufgewachsen, prägt tropisches Klima, Regenwald, Gebirge, scheinbar 750 verschiedene Volksgruppen, alle mit einer anderen Sprache und auch Kultur und Traditionen. Also in einem ganz vielfältigen Land. Du bist ein bisschen, wenn man so sagen kann, du bist im Dschungel aufgewachsen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in diese Zeit?
Ja, es klingt immer so exotisch und sag jetzt einmal, ja, mal exotisch ist es auch, aber für mich war es ganz normal mein Leben gewesen. Ich habe es nicht gern gehabt, dass man mich hat exotisch behandelt. Ich glaube, das ist so, das fängt ganz früh an, so die, wer ist mein Mitmensch? Wo bin ich eben daheim? Und mir war es gleich, dass ich eine andere Hautfarbe hatte wie sie, wo dort eben einheimisch war. Ich hatte es nicht gerne, wenn man irgendwie in ein Dorf kam und sie zum ersten Mal Weisse haben gesehen. Ich bin ja nicht unbedingt weiss, oder? Aber einfach hellerhäutige haben gesehen und dann die Haare angelenkt haben und sie haben alles kruselige Haare gehabt. Ich habe das nie gerne gehabt. Die haben mir gesagt, ah Mann, wieso wird man am Äußeren eigentlich also fast ein bisschen eben bewertet. Und darum ist so der Sinn für Gerechtigkeit oder einfach so Teil sein von einem Volk, ist sehr früh in mich gelegt worden.
Mhm. Was hast denn du so ein bisschen, was würdest du sagen, was hast du aus deiner Kindheit rausgezogen? Oder wie hat dich das geprägt, auch in Blick auf deine Arbeit, die du heute machst?
Wirklich der Mitmensch zu sehen und einfach auch aus welchen Umständen sie kommen und sie dort respektieren, wo sie herkommen und nicht das Gefühl haben, wir haben jetzt etwas Besseres oder sie etwas Besseres und können etwas bringen, sondern wie Teil von ihnen werden und Teil von der Kultur werden, sich wirklich auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, mit dem Mitmensch identifizieren und das Äußere spielt dann keine Rolle, wenn man wie Teil wird von ihnen.
Mhm. Bist du dann, nehme ich auch, früher mit Armut und wirklich Not, soziale Not auch konfrontiert gewesen. Dann bist du zurückgekommen in die Schweiz, hast deine Lehre gemacht, hast geheiratet, hast eigene Familie gegründet. Nimm uns ganz kurz in die Lebensphase rein.
Ja, ich habe wirklich so eine klassische Lehre gemacht, bin in die Schweiz gekommen und
Bist du alleine gekommen? Deine Eltern sind dort geblieben?
Ja, genau. Ja. Also, wir haben noch zu dieser Generation gehört, wo die Eltern die Kinder müssen loslassen und ja, in die Schweiz schicken für Ausbildungszwecke. In Papua-Neuguinea, das ist ein Drittweltland, dort gibt es keine Ausbildungen nach 16, würde ich mal sagen. Außer man ist Teil von der amerikanischen Schule und dann ist es bis 18 und dann ist es auch vorbei. Und Australien wäre zwar näher gewesen, um eine Ausbildung zu machen, aber wir sind ja nicht Australier. Und darum sind wir zurückgekommen in die Schweiz. Ich bin die jüngste von 6 Kindern. Also meine Geschwister, die sind mir da vorausgegangen. Von dem her bin ich nicht ganz allein in der Schweiz. Wobei, ich habe die Lehre in Genf gemacht, dort bin ich wieder allein gewesen. Und das war recht ein krasser Wechsel gewesen, so Papua-Neuguinea, Genf. Zuerst noch Frutigen, dann Spiez, nachher Genf, genau. Ja, also wirklich, ich habe ganz viele Orte, wo ich durchfahre, wo ich sage, ah ja, da habe ich auch mal gewohnt. Genau. Und ja, aber recht früh geheiratet.
Also auch in der Schweiz bist du schon fast überall gewesen, gell? Nicht nur in der Welt. Und wie bist denn du letztlich mit dem Thema Menschenhandel, Prostitution in Verbindung gekommen? Warum redet man heute von deinem Namen, wenn man über das Thema redet, bei dir? Wie ist das gekommen?
Ja, das ist gekommen, als ich Kind hatte, habe ich mich entschieden, um daheim zu bleiben und nicht zurück in den Beruf zu gehen. Aber ich bin jemand, der sicher auch, wie ich aufgewachsen bin, eben, ich bin sehr praktisch veranlagt. Ich tue gerne Hand anlegen, dort, wo Not ist. Und ich habe immer die bewundert, die wirklich ganz aufblüht im Mami-Sein. Ich habe immer gefunden, ja, ich habe mich zwar für Kinder entschieden, aber ich muss einfach noch mehr machen. Und so habe ich einfach wie gedacht, okay, was ist machbar mit den Kindern zusammen? Weil eben, wie gesagt, ich habe mich für Kinder entschieden. Und dann hat man überall in der Kirche immer wieder anpacken können. Als Volontäre hat man immer wieder irgendwo Leute gebraucht. Und so bin ich auch mal bei einer so einer Frau. Bei einer Frauenkonferenz ist eine Rednerin, die hat, referiert, hat über Menschenhandel geredet. Und das hat mich so krass getroffen. Ich weiss auch nicht, wieso, ganz ehrlich. Manchmal greift einem einfach ein Thema. Bei anderen ist es ein anderes Thema. Bei mir war es wirklich das Thema gewesen, obwohl ich wirklich keinen, sage jetzt mal, Hintergrund hatte. Ich kann wirklich glücklicherweise kann ich sagen, ich bin eben weder missbraucht worden, noch habe ich irgendwie das in der Familie gehabt, noch habe ich unmittelbar jemanden kennt, der in diesem Thema hat ausgebeutet worden sein. Es war wirklich eigentlich für mich fremd gewesen, aber es ist mir so ins Herz, die Ungerechtigkeit und das Ausnutzen von einer Situation, von einer Person, Perspektivlosigkeit, Armut, und einfach so, das, ich habe das so unfair gefunden. Und da dachte ich, hey, nein, also, wieso macht man denn nicht mehr in diesem Thema?
Das war sozusagen wie so ein Moment gewesen, wo du wie so etwas wie eine Berufung hast wo du in diesem Moment. Ein Leben gegen Menschenhandel, das hat dort angefangen. Das ist ja der Titel von diesem Abend. Heute, weltweit, haben wir es vorhin gesehen, da auf der Folie, knapp 50 Millionen Opfer, die jeden Tag Ausbeutung erleben. Und du, 1 gegen 50 Millionen. Was hast du das Gefühl, kannst du da bewirken überhaupt?
Ja, das habe ich mich auch immer wieder gefragt, frage ich mich heute auch. Und die Antwort darauf ist, ich kann allein gar nichts. Aber zusammen können wir mega viel. Und es ist so, wie wenn man einen Stein, einen ganz kleinen Kieselstein, ins Wasser wirft und dann gibt es doch so Kreise, die sich ziehen. Und es ist ein munziger Kieselstein, der einfach reingeschossen wird und dann zieht es Kreise. Und eben allein, ich könnte gar nichts machen. Und dann, was mich bewegt hat und ich habe darüber angefangen zu erzählen, haben alle gesagt, ja, was willst du schon machen? 3 kleine Kinder haben. Dann habe ich gesagt, ja, was will ich schon? Aber wenn wir alle irgendetwas machen, dann können wir etwas bewegen. Und man muss es wirklich runterbrechen. Die Zahl, 50 Millionen, die musst du einfach runterbrechen auf 1. Und ich habe so einem Opfer in die Augen geschaut und das war so der Moment gewesen, wo ich dann wirklich aktiv wurde.
Erzähl jetzt doch gerade mal von dem Schlüsselerlebnis, wo du gehabt hast. Eben, darum heisst es ja der zweite Teil, Langstrasse, PNG haben wir jetzt abgehakt, Langstrasse. Was hast du dort erlebt? Was war das für ein Schlüsselmoment gewesen?
Ja, aber wie gesagt, es ist wirklich so ein Abbrechen auf eine Person. Und auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manchmal die Zeitung leset und dann sieht man vielleicht so, oh, Opfer, und dann steht irgendwie ein Name, und in Anführungs- und Schlusszeichen steht irgendwie, zum Beispiel 18-jährig, ist tödlich verunglückt. Und wenn man das einfach so liest und die Person nicht kennt, dann denkt man schon, ui, so schlimm, ui, ein 18-Jähriger. Aber wenn es dein Sohn ist, oder die Brüder, oder die Cousin, oder einfach eine Person, die du kennst, bei Namen und schon mal hast Augenkontakt gehabt mit dieser Person, dann geht es dir mega tief. Und dann bewegt es dich noch viel mehr und dann sagst du so, ui, wie kann ich die Familie unterstützen? Und so ist es mir gegangen und es ist wirklich, wie gesagt, zuerst ist mal so ein bisschen der Moment gekommen, wo ich überhaupt gehört habe, was Menschenhandel ist. Und dann ist so ein bisschen meine, sag jetzt einmal, Tauchgang hat angefangen, um wirklich zu schauen, hey, alle Dokumentarfilme habe ich geschaut, habe mich darüber informiert, wie sieht die Situation in Zürich aus. Wir haben dann in Uster gewohnt und bin dem immer näher gekommen. Und irgendwann bin ich an einem Vortrag von einer Organisation von Heartwings, die dort schon sehr aktiv war im Milieu in Zürich, und die einen Vortrag gemacht, auch zum Thema. Und ich bin dort gegangen und habe dann meine Tochter noch gestillt. Sie war 6 Wochen alt. Ich hatte sie im Tragtuch. Und der Vortrag war mitten im Milieu. Und ich musste dort durchlaufen und habe, wie gesagt, eben die Tochter im Tragtuch. Und da hat mich so eine Frau beobachtet, die am Strassenrand stand. Und man hat sichtbar gesehen, dass es eine Prostituierte ist. Und es hat in Strömen geregnet und ich hatte einen Schirm und dann ist sie so auf mich zugekommen und ich habe so gedacht, ja, die will einfach unter den Schirm kommen, weil es wirklich so geregnet hat. Und dann habe ich so den Schirm rausgehauen und dann sagt sie einfach so in gebrochenem Deutsch, darf ich Tochter küssen? Und ich bin so verschrocken, als sie so nahe kam, ist wirklich so, man hat Alkohol geschmeckt, ihre Lippen waren aufgedunscht, voll von Schminke. Und es ist alles so für runtergelaufen und es hat so runtergetropft. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich die Letzte, die man will, dass man so ein 6 Wochen altes Baby küsst. Aber meine Mutterhormone, die waren noch voll da gewesen, aktiv. Und ich habe sie einfach in den Arm genommen und habe sie an mich hergelassen. Und dann hat sie so einen Abdruck auf dem Köpfchen sichtbar gelassen, aber nicht nur dort, sondern wirklich einen Abdruck in meinem Herz. Und sie hat dann so einfach in gebrochenem Deutsch und Spanisch zusammengemischelt, hat sie da ihre Geschichte erzählt, wie sie ist Opfer geworden vom Menschenhandel. Und ich bin da gestanden und die Augen, sie hat mir den Namen gesagt. Und ich habe gemerkt, hey, das ist jetzt nicht mehr Zahl. Die Zahl, die man hört von 14'000 Prostituierten in Zürich, hat plötzlich einen Namen gehabt, hat plötzlich Augen gehabt. Und der Abdruck war in meinem Herz gewesen. Und das hat mich dann so richtig aktiviert.
Ja, 50 Millionen Leute und du möchtest etwas dagegen machen und das Erlebnis hat dich dazu geführt. Hast du nicht gedacht, ich kann gar nichts machen? Oder wie hast du dort drinnen Gottes Hilfe erlebt in dieser unscheinbar grossen Aufgabe?
Ja, ich glaube, wir haben alle ganz verschiedene Gaben bekommen. Das sieht man auch in unserer Arbeit. Die sagen immer, wenn alle die Gaben hätten, die ich, dann würde gar nichts entstehen, weil ich bin so ein wildes Ross, das einfach vorangeht. Und dann Leute kann begeistern und motivieren und an Bord holen. Und dann eben, bin ich schon wieder weiter. Und dann sind die hinten dran, wart, wir sind noch nicht so weit. Und ich glaube, das ist so eine Gabe, die ich bekommen, wo ich sagen kann, das hat überhaupt der Aktivismus ausgelöst. Ich bin jemand, der nicht viel studiert und auch noch nicht alle Antworten braucht, sondern einfach mal drauf losgeht. Und ich glaube, das braucht es in dem Ganzen. Einfach mal jemand, der ganz naiv einfach denkt, mal, ich kann etwas machen. Was ist in meinen Händen? Und wer kommt da mit? Und wer kann ich mitziehen, der das ausfüllen kann, die Lücken, die ich eben nicht habe? Und eben, wie gesagt, auch noch nicht zu viel studieren. Und nachher braucht es dann schon die Leute, die wirklich strategisch mitdenken. Und
die können auch deine Fehler ausbaden, gell?
Genau. Ja, und das war dann schlussendlich mein Mann gewesen. Und darum haben wir dann das zusammen eigentlich angerissen. Aber zuerst braucht es ganz viele andere, die einfach begeistert sind und sagen, ja komm, wir machen etwas. Und dann, ja, und dass man da wirklich auch miteinander dann einfach nach Lösungen sucht. Und aber am Anfang darf man, glaube ich, wirklich nicht zu viel studieren, weil sonst hat man echt den Mut nicht.
Hast du da auch etwa die mit Wunder gerechnet? Oder hat der Gott, den du kennst, hat der auch auf wunderbare Art und Weise eingegriffen?
Ja, ich habe wirklich auch, ich glaube auch, das ist etwas, was man auch geschenkt bekommt. Klar muss man am Glauben arbeiten, aber ich bin jemand, der, ich glaube wirklich an das Gute im Menschen. Und glaube auch wirklich, dass Gott einfach da ist, wo das kann ausfüllen kann, was ich nicht habe. Und mir hat mal ein guter Freund gesagt, Mann, du erlebst immer so viel Wunder. Und dann sage ich immer so, ja, lebst denn du genug gross, dass du Wunder brauchst? Weil wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben, dann fordern wir ja Gott nicht raus. Und ich bin jemand, der Gott sehr gerne herausfordert. Ich sage immer, wenn er sagt, dass wir seine Hände und Füße sind, dann muss er auch kommen und mit mir den Weg machen. Sonst bin ich ja nur ein Hampelmann. Und ich nehme Gott bei seinem Wort und eben will dann die Wunder sehen. Und darum muss ich halt zum Teil auch Sachen wagen, die ich eben nicht aus eigener Kraft kann, sondern wo ich eben wirklich den Gott brauche, wo ich mit ihm reden kann und sage, hey, schau, jetzt habe ich etwas angerissen, jetzt musst du kommen und jetzt musst du helfen. Und er liebt ja die Naivität, er liebt ja den kindlichen Glauben, er bringt ja sehr viele Beispiele in seinem Wort von dem Glauben, wo er sagt, werdet wie Kind und wie sie Kind. Die glauben an Wunder, die glauben mir wohl noch an Weihnachtsmann, aber es ist, ja, mit diesen Kinderaugen will Gott wirklich, dass wir durchs Leben gehen, damit er Teil werden kann von unserem Leben.
Und gross denkt, habt ihr auch, wo ihr Global Act angefangen habt, du und die Mann, wo der Opfer von Menschenhandel eine neue Perspektive geben will. Nehmen wir uns ein bisschen rein, wie hat das angefangen? Ich nehme an, auch wenn man grosse Träume hat, muss es irgendwo klein anfangen. Wie hat das angefangen?
Ja, ich sage immer, im Gehen geht die Türen auf. Und nicht im Bleiben stehen. Wenn man einfach bleibt stehen und einfach überwältigt ist von so einer eben Zahl wie 50 Millionen, ja, man muss es wirklich runterbrechen auf den Einzelnen. Und dann aber auch schon wirklich die Schritte gehen in die Richtung. Und am Anfang hätte ich nie gedacht, dass wir irgendwie auf Tel Aviv auswandern und dort ein Sozialunternehmen gründen und Menschenhandelsopfer integrieren, so. Das hätte ich nie gedacht. Und wenn ich das hätte gewusst, hätte ich, glaube ich, nicht angefangen. Und darum ist es wirklich ein Anfangen mit diesen kleinen Schritten. So ein bisschen, okay, was ist in meinem direkten Umfeld? Weil Menschenhandel gibt es auch da. Man muss nicht irgendwo in die Weltgeschichte rausgehen. Unser Weg hat uns dorthin geführt, aber jeder andere hat seinen Weg. Da aus dem Stand übrigens, nachher könnt ihr auch schauen, es hat Männer gegen Frauenhandel, es hat Barbarim, eine Organisation, die da lokal ist, es gibt auch noch andere Organisationen da in der Schweiz. Also es ist wirklich mal ein Umschauen, was gibt es, wo ist man schon sehr aktiv dran und wo können wir ergänzend wirken. Es sind wirklich so die Fragestellungen in allem innen, finde ich, wenn man aktiv wird zu einem Thema Ungerechtigkeit, sei das irgendein Thema, ist einfach mal Fragen stellen. Was gibt es schon? Oder was muss ich halt gründen, weil es das eben nicht gibt? Und so hat das angefangen, wirklich die kleinen Schritte mit Massieren von Prostituierten unter Heartwings zuerst, unter einer bestehenden Organisation. Bin ich an Prostituierte massieren, die immer noch im Milieu waren und so ihre Geschichten gehört und herausgefunden, wie sie sind Opfer geworden von Ausbeutung, wie sie sind überhaupt in die Schweiz geschleust worden, was ist ihre grösste Not, was brauchen sie? Und dort hat eben ein Opfer oder eine Betroffene gesagt, ich brauche kein Mitleid, ich brauche einen Job. Aber wer gibt ihnen Jobs?
Genau. Also du sagst, dass hier in der Schweiz gibt es ja einen ganzen Haufen Opfer von Menschenhandel, mehr als wir wahrscheinlich alle denken. Warum hat er nicht einfach in der Schweiz etwas gemacht?
Das ist eine gute Frage.
Und warum Tel Aviv? Also warum geht Israel? Also,
ja, genau.
Das bringt man jetzt eigentlich nicht mit Menschenhandel in Verbindung.
Ja, das ist wirklich so. Und eben, es ist kein Vortrag über Israel. Wir sind nicht aus einem zionistischen Grund gegangen. Ich bin auch nicht politisch da. Es ist von Gott zugefallen, dass es Tel Aviv war. Aber zurück zu dem, dass es eben da in der Schweiz auch das Thema gibt und wieso nicht die Schweiz. Eben, wo wir die Fragen haben angefangen zu stellen, oder wo ich eben angefangen habe, eine Prostituierte massieren, und irgendwann ist mein Mann an Bord gekommen, haben wir wie gemerkt, in diesem ganzen Thema innen von Leuten rausführen und eine Lösung sein auf der anderen Seite von, wenn Menschenhandelsopfer wirklich rauskommen und es rausschaffen, was kann man ihnen bieten? Es hat aufsuchende Arbeit gegeben, eben Heartwings, es hat, und andere. Es hat Schutzhäuser gegeben, es hat all die Institutionen gegeben, die auch von der Regierung da sind. Es hat Polizeieinheiten gegeben. Mein Mann ist auch Ex-Polizist, der hat es von dieser Seite gekannt. Es hat ganz viel in dieser Kette, sage ich jetzt mal, vom Rausholen, hat es viele Glieder gehabt, aber die Arbeitsintegration hat gefehlt bei ganz vielen. Jetzt mittlerweile tut auch Heartwings Arbeitsintegration machen, das Haus Oase, wo ganz in eurer Nähe ist, macht Integrationsarbeit. Das war alles ein Werdegang gewesen. Jeder ist wie auf den Weg gegangen von, okay, wie können wir nachhaltig da etwas machen für die Betroffenen aus Menschenhandel. Und wo wir dann zumal sie aktiv wurden in diesem Thema, hat es Jobintegration noch nicht so gegeben in der Schweiz. Und wir hätten es können in der Schweiz machen, ja, aber auf unser, sag ich jetzt einmal, auf unserem Weg sind alle Wegweiser haben uns einfach auf Tel Aviv geführt. Und Tel Aviv ist eine Start-up-Nation. Und wir haben wirklich so ein Start-up gegründet, ein Sozialunternehmen gegründet, das die Opfer hat, engagiert und eine Arbeit gegeben. Und unser Weg hat jetzt einfach, unser persönlicher Weg hat wirklich aus der Schweiz rausgeführt. Und jetzt sind wir wieder da. Vielleicht schließt sich jetzt der Kreis. Mhm. Genau.
Und das Unternehmen, das ihr dort gegründet habt, wie macht jetzt das eben die Arbeitsintegration? Wie funktioniert das?
Also wir haben auch wieder, das ist wirklich das Geheimnis im Aktivwerden, ist Fragen stellen und eben wie gesagt schauen, was gibt es schon. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, man muss nicht probieren, einfach irgendjemandem eine Konkurrenz zu sein, sondern es geht um Ergänzung. Und wir sind angekommen in diesem Tel Aviv, wirklich mit dem Gedanken von einem Sozialunternehmen gründen. Und die ein bisschen mehr wissen wollen, ich habe ein Buch geschrieben, es ist draussen, könnt es noch kaufen, weil ich kann nicht in jedes Detail hineingehen. Aber dort sind ein paar Details drin, wieso Tel Aviv. Und wir sind wirklich dort angekommen und haben einfach einmal Fragen gestellt. Was gibt es schon in diesem Bereich? Und das Krasse war, wir sind in einem Quartier, sind wir daheim gsi, wo im Kindergarten von meiner Tochter ist eine Großmutter gsi von meinem Kind, wo im United Nations Büro ist aktiv und tätig gsi gegen Menschenhandel. Und sie hat dann sofort gesagt, hey, kommt, wir haben jetzt gerade einen runden Tisch, wo ganz viele Organisationen präsent sind, wo alle zu diesem Thema werden diskutieren, so einen offenen runden Tisch, und wir passen da gerade rein, weil wir brauchen im Bereich Jobintegration brauchen wir etwas. Wir haben kein Wort Hebräisch können am Anfang. Ich bin dort innen gesessen, ich habe wirklich keine Ahnung, von was sie reden. Eine hat so knapp übersetzt, aber hat es nicht geschafft, weil sie so viel hat geredet, und die Israelis, die können reden und diskutieren und temperamentvoll. Aber ihre grosse Stärke ist Networking. Und sie haben wirklich gesagt, hey, wir brauchen wirklich Jobintegration. Wir brauchen die Schutzhäuser, die haben Leute, die haben Frauen, Männer, die Opfer nehmen sie auf und niemand tut sie wieder integrieren. Und dann bleiben sie wie Opfer von einem System. Und dann haben sie wirklich so am Schluss von diesem runden Tisch hat irgendjemand gesagt, ja, da ist ein Schweizer Ehepaar da, die werden das machen. Und wir haben gefunden, meine Güte, du, das ist also wirklich die Latte hochgesetzt. Wir wissen ja noch gar nicht wie. Wir sind erst am Ankommen. Und schon sind wir mitten drin gewesen. Aber es war wie eine Bestätigung gewesen. Und ich sage immer, auf so einem Weg, wo man geht, wo man wirklich aus der Komfortzone rausgeht und wirklich ein Leben so lebt, dass man darauf angewiesen ist, dass Gott einem nicht in den Stich lässt und dass man richtig gehört hat und dass man Wunder braucht, da muss man wirklich einfach ihn einfach erleben und immer wieder die, sag jetzt einmal, Wegweiser haben, die ihm wieder sagen, okay, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich nenne sie in meinem Buch Kisses from Heaven. So wirklich so Liebeszeichen von Gott, wo sagt, hey, ich habe dich gesehen, du bist gehorsam gewesen, das ist meine Liebessprache, ich schicke dir die richtigen Leute. Und Gott hat uns wirklich immer wieder Fachleute geschickt. Also wir haben, man muss sich so vorstellen, wir haben zuerst mal Networking gemacht mit diesen Schutzhäusern, die so Betroffene hatten. Die sind dann schon mal frei geworden von, meistens sind sie auch drogenabhängig, alkoholabhängig, haben sonst schon viel physische Probleme, psychisch natürlich auch, die Belastungsstörungen posttraumatisch sind sehr, sehr hoch und die werden dort betreut und erst wenn sie parat sind, wirklich zum wiederintegriert werden in die Gesellschaft, dort sind wir ins Spiel gekommen. Und ich bin am Anfang wirklich in diesen Schutzhäusern auch volunteeren. Ich habe dort auch wieder hands-on Kontakt gehabt mit Betroffenen und dann haben wir wie auch wieder Fragen gestellt, wo können die überhaupt arbeiten? Was können sie machen? Wir wollen nicht einfach eine Arbeitsstelle sein, wo sie einfach ein bisschen Beschäftigungstherapie haben, sondern wir meinen wirklich einen Job geben. Wir wollen sie ausbilden. Wir wollen, dass sie nachher wie Werkzeuge in der Hand haben, wo sie in ihrem Lebenslauf können schreiben können, ich habe bei Kypride gearbeitet und jetzt suche ich einen weiteren Job. Also es ist wirklich so eine Art wie eine geschützte Werkstatt, muss man sich vorstellen, wo aber gleichzeitig eine Ausbildungsstätte ist für die Leute.
Du hast jetzt gerade erwähnt, ihr habt eben Kypride, das Unternehmen gegründet. Über den Namen kann man diskutieren, gell? In den christlichen Kreisen zumindest, was man da für Assoziationen macht. Aber sag mir mal doch, was macht ihr und wie geht das genau? Also was machen die Frauen bei euch? Wie arbeiten sie bei euch?
Wir nehmen ausgewertete oder einfach zerrissene Kitesurf-Segel, für die, die das Kitesurfen kennen, das ist so eine Art wie ein Gleitschirm, wo aus sehr, sehr starkem Material gemacht wird. Das ist sehr langlebig, das ist ja ein Sportgerät, das wirklich hochsicher muss sein. Ich selber tue auch Kiten. Ich bin froh, wenn der Schirm nicht reisst und einem von ein paar Meter oben runter schädigt. Und dann gleitet man so über das Wasser mit dem Schirm. Und wenn der kaputt geht, dann kann man ihn zum Teil flicken. Aber eben, es ist eine Sicherheit, es muss sicher bleiben. Und zum Teil kann man es dann nicht mehr so flicken, dass es ein sicheres Sportgerät ist. Aber da hängen sehr viele Emotionen dran bei so einem Kitesurfer. Und der hat dann mega Freude, wenn er das spenden kann und dem ein neues Leben geben. Also wir nehmen das Material, wo es nicht verrissen ist, noch sehr, sehr gut ist, und machen Taschen draus. Ich habe ein paar Exemplare da. Könnt ihr auch kaufen, wenn ihr Lust habt. Coole Accessoire und Taschen aus Kitesurfsegel, ein bisschen wie Freitag. Sehr farbig. Und der Kreislauf ist so, dass der Kitesurfer die Segel spendet. Wir nehmen sie bei uns. Wir machen aus alt neu. Und gleichzeitig ist es unser Material, das unsere Frauen und Männer in dieser Factory verarbeiten können und daraus eben etwas Neues und Schönes machen.
Also sie werden dann sozusagen zu Näherinnen, nehme ich an.
Ja, es ist zwar eine Produktionswerkstatt, man kann ganz viele Jobs machen, von wirklich Kite zu verarbeiten, das ist zum Teil aufschneiden, eben putzen, reinigen, bis hin zu eben mit mir mitkommen, kann Kite sammeln, bei all den Kite-Clubs, die es überall gibt, wirklich produzieren, zu ja, nähen, Design, Sales, also Verkauf, wirklich ganz viele verschiedene Bereiche.
Kannst du uns irgendeine Geschichte erzählen, also eine Erfolgsgeschichte von euch, wo jemand von der Strasse gekommen ist, vielleicht eben durch so ein Schutzhaus gegangen ist und dann bei euch den Weg ins Leben wieder gefunden hast. Könntest du uns etwas da drin?
Ja, das ist die Geschichte von einer Frau, die ist ausgebeutet worden in der Pornoindustrie. Pornografie ist wirklich eines der grössten Ausbeutungsorte, wo sehr viel eben im Dunkeln konsumieren. Und man bringt das nicht mit Menschenhandel zusammen, aber Pornografie ist sehr, sehr ein grosser Zusammenhang zum Menschenhandel. Und die ist dort ausgebeutet worden in der Pornoindustrie. Ist dann auch durch ein Schutzhaus, sie ist dann rausgekommen, ist in einem Schutzhaus gewesen, ist dann nachher von dort uns vermittelt worden. Sie hat bei uns angefangen, am Anfang ist sie reingelaufen, hat einem kaum angeschaut, sie hat auch Magersucht gehabt. Wir haben in unserer Factory haben wir auch immer ein warmes Essen gekocht und immer zusammen gegessen, am Mittag. Und sie ist nie essen. Sie ist wirklich jetzt einfach gemieden. Aber sie ist wirklich jeden Tag treu arbeiten. Und sie hat mit mir zusammen gearbeitet. Und wir haben immer ganz still nebeneinander gearbeitet. Sie hat nie reden, hat immer ihre Augen da unten gehabt. Und plötzlich hat sie immer mehr angefangen zu reden. Und irgendwann sagt sie so beim Kite aufschneiden und Kite putzen, sagt sie, ah, weisst, mein Leben ist wie der Kite. Ich bin so dreckig dahergekommen. Ich bin so verrissen und ausgenutzt dahergekommen. Und jetzt bin ich da und ihr gebt mir neue Würde. Ich komme mir vor wie der Kite, der jemand nimmt und einfach den Dreck abputzt und langsam kann ich mich aufrichten. Langsam fühle ich mich würdig, auch eben an den Mittagstisch zu hocken, mit euch zu essen. Mein Appetit kommt wieder. Sie hat dann plötzlich angefangen zu erzählen, dass sie eigentlich in der Buchhaltung hat gearbeitet und verschiedene Weiterbildungen gemacht und der Abschluss noch nicht ganz hat geschafft hatte zum Buchhalter, Leitungsposition in der Buchhaltung und hat dann gesagt, weisst, eigentlich würde ich so gerne das machen. Und dann habe ich so gesagt, hey, du kannst auch beim Sales, jetzt, also du kannst wirklich weitergehen, wenn du bereit bist, kannst du in unserer Abteilung arbeiten, die Sales macht. Kannst du dir die Zahlen hineinschauen, wie man verkauft. Du kannst dort die Buchhaltung mitschaffen. Das ist dann so auch passiert. Und irgendwann sagt sie so, jetzt möchte ich gerne einen Abendkurs besuchen, wo ich eben den Abschluss wirklich noch mache in der Buchhaltung. Sie hat dann das Ganze gemacht, hat das Klassenbeste abgeschlossen und ist nachher zurück in ihre Firma von ihrem Vater, wo sie ursprünglich hat gearbeitet gehabt, wo sie eigentlich von dort weg eben in die Pornindustrie ist reingerutscht. Ist sie zurückgegangen und der Kreis hat sich geschlossen. Sie ist zurück in ihre Familie, hat dort auch wirklich können sich versöhnen mit ihrem Vater und arbeitet heute noch bei ihrem Vater in der Buchhaltung.
Wow, toll. Du bist jetzt nicht so, wie man sich einen Missionar vorstellt. Du bist als Missionarskind aufgewachsen, wie man sich den vorstellt, vielleicht vom Geschichtsunterricht, wo man hört, dass er in ein Land geht, um zu missionieren und Menschen zum Christentum zu bekehren. Welchen Stellenwert hat denn für dich Jesus nachfolgen? Und welchen Stellenwert hat der Glaube in deiner Arbeit jetzt hier in Tel Aviv?
Also ich sage immer, zuerst geht es mir wirklich um einen Mensch und wenn man die Bibel anschaut und Jesus anschaut und all die Geschichten, die er gelebt hat, ihm ist es immer um einen Mensch gegangen. Er hat niemandem einen Stempel gegeben, er hat niemandem weggewiesen, er ist immer zu denen, wo eben niemand hergegangen ist. Er hat sehr oft die Religiösen hat er wirklich beim Namen genannt und hat gesagt, hey, eure Religion hasse ich, euer Gebet hasse ich. Und er hat die wirklich links liegen, wo zu viel Religion haben gelebt. Und darum bin ich wirklich so aufgewachsen, in dem ich sehe einfach den Mitmensch und die Liebe, die ich überkomme und aus Erfahrung, aus einer Beziehung. Für mich ist nicht, Gott ist nicht eine Religion, sondern es ist eine Beziehung mit einem Vater. Und an dem muss man arbeiten, wie an jeder Beziehung. Ich bin bald 30 Jahre geheiratet. Und Ja, es ist eine Beziehung, wo man jeden Tag daran arbeiten muss. Es ist eine Kommunikation. Man macht nicht Sachen, weil jemand anders einem kontrolliert und irgendwie Gesetz gibt, sondern man lebt miteinander und man macht es aus Liebe. Und ich sage immer, aus dem raus muss es kommen. Aus dieser Liebe raus. Und nur aus dieser Liebe raus kann man auch nachhaltig wirken. Es ist keine Religion, es ist kein Missionieren, es ist mitten im Leben. Es ist wie eben die Person, die ich jetzt das Beispiel erzählt habe, es ist neben ihr arbeiten, es ist ihr nie sagen, hey Mann, du schaust einem nicht einmal in die Augen und du kommst nicht kurz Mittagessen und was es läuft eigentlich mit dir, sondern es ist einfach ein stilles Respektieren von dieser Person, wo sie gerade steht. Und dann mit Vorleben einfach mit reinnehmen, bis sie Fragen stellen. Und apropos Missionieren, in Israel darf man gar nicht missionieren. Es ist zwar Religionsfreiheit, aber man darf nicht missionieren, wenn man als Missionar gepflegt werden, müssen wir das Land verlassen.
Jetzt hast du uns eine Erfolgsstory erzählt, aber es war sicher nicht immer so gewesen. Ich nehme an, ihr habt auch Misserfolg erlebt. Es sind auch Frauen, die ja, traumatisiert sind, ja, viel haben erlitten in ihrem Leben. Kannst du uns mitnehmen, wie hast du so Misserfolg erlebt und wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, also eine ist gerade sehr, sehr frisch. Die hat mich wirklich ja, sehr lang erschüttert. Also nur mal schnell zum Zusammenfassen. Wir mussten unsere Factory in Tel Aviv, dort wo wir Leute haben, einen Job geben müssen, schliessen wegen dem Krieg, vor 2 Jahren schon. Und so viele von diesen Menschen, die bei uns in dieser Factory gearbeitet haben, haben gesagt, hey, ich würde keinen anderen Job finden, wenn ich nicht könnte bei euch arbeiten. Weil die Leute sind wirklich so hoch traumatisiert. Oft stellt man sich so Opfer oder Betroffene recht jung vor. Oder ja, wenn man sich das Durchschnittsalter bei uns von den Angestellten, wo wir einen Job geben konnten, ist 50 gewesen. Also wer nimmt sich denen schon an? Und darum ist auch das Fundraising immer sehr, sehr schwierig gewesen, weil für Kinder spendet man noch, die haben noch das ganze Leben vor sich. Aber eine 50-jährige Frau, die irgendwie 30 Jahre in der Prostitution ist ausgebeutet worden, die immer noch Alkoholprobleme hat, meistens schon x Entzüge hat durchgemacht und er schlussendlich einfach bei uns einen Job findet und vielleicht am Schluss von einer Tasche noch beim Reissverschluss so ein Zettel anhängt, weil das der einzige Job ist, den sie machen kann. Genau so eine haben wir gehabt. Die ist jahrelang ausgebeutet worden in der Prostitution. Alkoholabhängig, wo Corona ist gekommen, ist sie wirklich zurückgekehrt. Und immer wieder haben wir ihr eine Chance gegeben. Sie hat immer wieder einen Zug durchgemacht, dann ist sie wieder arbeiten. Und alle haben immer gesagt, wenn es Kite Pride nicht gäbe, wenn es unsere Factory nicht gäbe, dann gäbe es die Frau nicht mehr. Und so war es dann auch gewesen. Also wir mussten schliessen. Unser Team ist immer noch vor Ort und immer noch die Leute betreuen. Wir haben auch eine andere Jobintegration können anfangen, weil wir die Factory müssen schliessen. Aber sie ist vor 3-4 Wochen ist sie gestorben. Sie ist tot aufgefunden worden in der Wohnung, weil sie es eben wirklich nicht mehr geschafft hat. Sie ist alkoholsüchtig geworden, wieder ist dann beim letzten Zug nicht mehr daraus rausgekommen, hat gesagt, es gibt kein Pride nicht mehr, niemand glaubt mehr an mich, ich muss mein Leben ja, beenden. Und das sie, es gibt noch mehr Geschichten so, wir hatten 3 Todesfälle gehabt, auch Drogen, und alle haben gesagt, hey, wir wären weiter arbeiten, wenn es kein Pride gegeben hat, weil ihr seid die Einzigen, die an uns glauben. Und das ist mega hart, da fragst du dich schon, wieso haben wir schliessen, wieso haben wir gehen müssen, wieso gibt es Krieg, all die Fragen, die man einfach hat, wir sind ja auch nur Menschen. Und ja, genau.
Eben, ihr habt zugetan, der Auftrag wäre immer noch dort, die Frauen wären auch noch dort. Ist jetzt der Auftrag in Israel einfach vorbei, fertig? Oder wie geht es weiter?
Nein, bevor wir die Factory geschlossen haben, haben wir schon, also parallel, das hat unabhängig von, wir haben dann noch nicht gewusst, dass wir müssen schliessen müssen, also 3 Jahre bevor wir die Factory müssen schliessen mussten, aus diesen Umständen haben wir ein anderes Programm, ein Pilotenprojekt mit der Regierung zusammen ins Leben gerufen, mit einem Team von Sozialarbeitern. Weil das Gesetz ist durchgekommen in Israel vom schwedischen Modell, wo der Freier bestraft wird, wo Sex konsumiert. Das Gesetz ist durchgekommen in Israel. Und dann hat die Regierung angefangen herzuschauen. Dann hat es geheißen, okay, da sind ganz viele Bordelle, Erotikstudio, Tanzstudio, die müssen schliessen. Und die Leute brauchen alle Jobs. Und dann sind sie auf uns aufmerksam geworden, unter anderem. Und dann haben sie gesagt, okay, kommt mit der Idee, wo wir die Regierung 50% unterstützen finanziell mit Jobintegration. Und dort haben wir angefangen mit so einem Grundkurs, 3 Monate, wo eine Art Standortbestimmung ist. Das sind alles Betroffene, die auch schon in Schutzhäusern sind, die rauskommen, die parat sind für die Integration. Und dann schaut man die mal an, wo stehen sie in der, also haben sie eine abgeschlossene, nicht Lehre, weil das gibt es in Israel nicht, aber eine abgeschlossene Beruf, irgendetwas, Studium. Wo haben sie einen Abschluss, wo stehen sie, wie lange sind sie in der Prostitution, finanziell, wie stehen sie da, wohnen sie selbstständig, was können sie machen, eine Art Berufsberatung. Alles in 3 Monaten mit einem Team von Fachleuten und dann werden sie von unseren Sozialarbeiterinnen begleitet in Jobs. Dann schreiben sie ein CV, einen Lebenslauf und gehen sich bewerben. Und dann suchen wir auch Partner. Wir haben ein grosses Netzwerk von Partnern, die mit uns eine Partnerschaft eingegangen sind, die so Leute haben aufgenommen haben, die wissen, aus welchem Hintergrund sie kommen, aber sie eben auch nicht labeln und sagen, Stempel Prostitution, sondern einfach mit dem, wie dass ich aufnehme, aber eben nicht ohne Begleitung, Begleitung von unserem Team. Und das besteht weiter. Also wo wir das Ganze, wo wir die Factory, wo wir selber haben Leute können anstellen, müssen schliessen, haben wir geschaut, dass jede wirklich weiter begleitet wird und in einem anderen Job etwas findet. Aber eben die nur bei uns haben können arbeiten, die haben es leider nicht alle geschafft.
Ja, du bist sehr kreativ, sehr innovativ, du sprühst vor Ideen und sicher auch Visionen. Hast du schon eine Ahnung, wie es in Zukunft jetzt weitergeht mit Global Act? Siehst du schon ein neues Projekt?
Ja, was ich vielleicht muss erklären ist, also Global Act ist die Non-Profit-Organisation, die wir gegründet haben, schon da in der Schweiz. Und unter Global Act haben wir am Anfang ganz viele Fundraising-Events gemacht, Stiletto-Läufe, wo wir wirklich sind mit High Heels durch die Strassen von Zürich, um darauf aufmerksam zu machen auf das Thema. Wir haben sehr innovative, kreative Fundraising-Events gemacht, mehrere Jahre, bevor wir eben ausgereist sind auf Tel Aviv und das Sozialunternehmen haben gegründet. Und Global Act ist unser Gefäß geblieben und immer noch zum Spenden sammeln für bestehende Projekte. Wir nehmen nicht alle Spenden in unsere Projekte, sondern wir verteilen sie jetzt auch weiterverteilen in andere Projekte. Auch Kite Pride, unser Label, also die Taschen, die leben auch weiter. Wir produzieren jetzt in Südafrika, Kapstadt, mit einer Partnerorganisation, die auch Menschenhandelsopfer tut. Ausbilden und zu Näherinnen ausbilden und arbeiten. Und die nähen jetzt unsere Produkte dort. Auch in Rumänien arbeiten wir mit einer Partnerorganisation und in Amsterdam. Alles mit auf der präventiven Seite ist es dort, Rumänien und Amsterdam, wo wir Leute einen Job geben, die sonst nicht so Möglichkeit hätten oder die sehr einfach würden Opfer werden vom Menschenhandel. Also es ist wirklich so ein ganzheitliches Problem. Menschenhandel muss man von allen Seiten her, sage ich jetzt mal, bekämpfen. In der Nachfrage, es fängt ja in der Moral an. Und dann eben auch auf der präventiven Seite und auf der Seite, wo man sich rausholen kann. Und da in der Schweiz, Global Act, um nochmal zurückzukommen, ist ein Büro, das wirklich auch netzwerken will. Und eben zusammenarbeiten mit den Organisationen, die jetzt auch da aussen sind. Es geht uns nicht um Global Act, es geht uns darum, dass Menschen können aktiv werden in ihrem Umfeld zu diesem Thema und wir wollen auch vernetzen und wir wollen wie aufmerksam machen, okay, das, dort haben wir eine Lücke, aber geht zu denen oder was willst du starten, mach das. So eine Art wie ein Katalysator sein für eben all diese Ideen, die Think Tank.
Krass, wenn man jetzt die Geschichte, die wir jetzt von dir gehört haben, aus einer persönlichen Begegnung, ich muss etwas machen, ich will etwas machen, ist etwas entstanden. Du warst Unternehmerin eine Zeit lang. Und jetzt kommt es mir vor, du bist Leiterin von einem weltweiten Hilfswerk letztlich. Und es ist krass, wenn man sieht, was Gott eigentlich da bewirkt hat, wo du heute bist, im Vergleich zu dem Punkt, wo du warst, ganz am Anfang, gell?
Ja, und ich könnte es nicht ohne eben Leute, die sich Lola begeistern zu diesem Thema und sage jetzt einmal, wirklich auch Opfer bringen und sage, okay, ich will mein Talent wirklich einsetzen. Wir haben mit so vielen Volunteers geschafft am Anfang, auch in Tel Aviv selber, auch in Kapstadt. Man kann so viel machen zu diesem Thema. Viele Leute fragen, ja, was kann ich schon tun? Für Sportbegeisterte gibt es den Muskathlon. Da habe ich auch Flyer draussen. Für Leute, die sagen, hey, ich will in meinem Umfeld direkt etwas machen, gibt es eben so Organisationen wie Parparim, die rausgehen in die Milieu. Es gibt Männer, die sagen, hey, ich will einfach auf der Mannenseite aufstehen zu diesem Thema. Gibt es eben diese Organisation, Männer gegen Frauenhandel. Und mich begeistert es, dass Leute sich anstecken und sagen, hey, es geht nicht um mich. Es geht auch nicht mehr da um Global Act, sondern es geht darum, dass Leute aktiv werden für ein Thema. Es muss auch nicht das Thema sein, aber einfach für Ungerechtigkeit und vor allem, was, eben, ihr seht jetzt, was kann passieren, wenn man einfach sagt, okay, was ist in meinen Händen? Wenn ich dort nichts hätte gemacht, wäre nichts entstanden. Und darum, es braucht jeden. Es braucht meine Begeisterungsfähigkeit, sage ich jetzt einmal, meine Naivität auch ein bisschen, mein Glauben. Aber nachher braucht es einfach auch die anderen.
Ja, wir haben jetzt gehört, wie wir auch euch und eure Arbeit unterstützen können. Danke vielmals. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Frage stellen. Wir haben viel gehört jetzt da, wie du mit Menschen unterwegs bist, was du alles erlebt hast mit Gott und so. Und wenn jetzt jemand hier würde sitzen, der so mit Kirche und Bibel nicht viel am Hut hat und ja, nicht so gläubig ist, dann was würdest du dieser Person für einen Tipp geben? Was kann sie machen, damit sie Gott auch so erlebt, wie du das erlebt hast?
Einfach anfangen mit ihm reden. Wirklich, einfach mit Gott reden, so wie du mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin, mit deiner Mutter, mit deinem Vater redest. Einfach mal reden und Gott auch herausfordern. Ich bin jemand, der Gott mega herausfordert. Ich habe wirklich mit Religion nichts am Hut. Die das ein bisschen mehr wollen, erfahren, können wirklich das Buch kaufen. Ich bin selber sehr gesetzlich aufgewachsen. Ich nehme nicht alles von meiner Kindheit als gut mit. Es war sicher ein Weg gewesen, aber es hat mich auch auf den Glaubensweg gebracht. Aber ich habe selber, es muss ja persönlich werden. Ein Glaube kann dir niemand aufstülpen. Du wirst nicht einfach automatisch gläubig, weil deine Eltern gläubig sind. Du musst es persönlich erfahren. Und es muss, wie in allem, einfach persönlich werden. Und darum einfach mit ihm reden und auch mal sagen, hey, ich bin verrückt auf dich oder ich erlebe dich überhaupt nicht. Und das fromme Getue will ich gar nicht. Oder was auch immer. Er kennt eh schon deine Gedanken. Du kannst gar nichts Falsches sagen. Und ich war so viel verrückt gewesen, manchmal in Tel Aviv, und habe gefunden, hey, nein, ehrlich, was mache ich da? Oder mein Mann, der manchmal ist abgehockt und gesagt, was gebe ich mein Leben für Prostituierte? Ehrlich, hey, was soll der Scheiß? Entschuldigung, aber es ist ja so. Und einfach beim Namen nennen. Und Gott kann mit dem umgehen. Er selber, Jesus, ist so hässig gewesen, als er im Tempel eben so das religiöse Getue gesehen und hat ja Tische umgehauen. Und hat wirklich gesagt, hey, wo sind meine Leute? Und mit dem kann Gott umgehen.
Danke vielmals, Tabea. Du bist persönlich geworden. Du hast gesagt, am Anfang, die Menschen sind dir im Herzen und haben das gespürt. Du hast uns auch ganz persönlich in dein Leben mitgenommen. Ganz herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist.
Danke euch.
Vielleicht möchtest du noch mehr wissen. über sie, über ihre Arbeit. Oder möchtest du ihr noch ein paar Fragen stellen, dann ist sie nachher sicher dort beim Tisch, wo auch die Essen verkauft werden. Vielleicht muss dir dann jemand helfen, gell, für das. Vielleicht auch jemand, der, oder hast du jemanden, der dir hilft beim Kopf?
Nein.
Dass du kannst mit den Leuten reden. Jemand könnte doch ein bisschen gut ihr helfen, ihre Taschen zu verkaufen. Dann kann sie nämlich mit
den Leuten reden. Und noch schnell zu den Taschen etwas. Ich sage immer, es ist so viel mehr als eine Tasche. Es ist wirklich, wenn man eine kauft, jedes ist ein Unikat. Nur du hast das, diese Tasche, weil jeder Kite, den wir gespendet bekommen, hat verschiedene Designs und wirklich jede Tasche ist handgemacht von einem Opfer aus Menschenhandel oder von einer Betroffenen, die auf der präventiven Seite, wo wir dort aktiv sind. Leider haben wir, glaube ich, wirklich keine mehr von Tel Aviv, wo wirklich noch in unserer Factory genäht wurde, vielleicht noch auf dem Online-Shop. Aber hinten auf dem Label sieht er genau, wer es gemacht hat. Und darum sage ich immer, wenn man eine Tasche kauft, ist es so viel mehr als eine Tasche. Es ist, man trägt eine Geschichte und man glaubt an ein Leben. Und man investiert in eigentlich einen Beruf von einem Menschen und schenkt Würde. Und hat noch etwas Cooles dabei.
Du hast uns erzählt von der Güte von Gott, die du erlebt hast. Du hast selber die Güte von Gott weitergegeben an anderen Menschen. Und wir hören jetzt gerade das Lied von der Band, die auch über die Güte von Gott redet. Merci vielmals.
Danke.